Wie kommt man auf Sibylla Schwarz? Ist ja zunächst erstmal gar nicht naheliegend, wenn man Opernale, sozusagen Kammeroper, denkt.
Wir machen es für die Leute hier und wir versuchen, eine Begegnung zu schaffen mit der eigenen Kultur. Und da ist ja nichts Schöneres, als wenn wirklich was in Vergessenheit geraten ist, was ganz wertvoll ist, was man mithelfen kann zu heben. Also es ist ein Schatz, den wir helfen mitzuheben. Wir sind da nicht die Einzigen, das maßen wir uns gar nicht an, aber wir waren auch nicht die Letzten, also beziehungsweise sind keine Trittbrettfahrer. Das lag ja schon vor anderthalb Jahren irgendwie in der Luft, dieses Thema. Sibylla Schwarz, unsere Dramaturgin, hat mich darauf angesprochen. Mensch, Henriette, ich glaube, das ist was. Und sie hatte recht, ich habe drauf gehört und jetzt boomt das ja fast ein bisschen, also wenn man in Greifswald ist. Ich weiß nicht, ob das in Rostock auch diesen Eindruck macht, aber in Greifswald kümmert sich halt jetzt inzwischen ein Förderverein darum, dass die Dame wieder Bekanntheit, ihren gebührenden Bekanntheitsgrad erreicht, die sagt, also es gibt in Greifswald nicht nur die Schriftsteller Wolfgang Köppen und Fallada, sondern es gibt eben die Barockdichterin, die gehört dazu in dieses Dreigestirn. Sibylla Schwarz ist natürlich jetzt nicht per se ein Thema für die Opernbühne, weil Lyrik, gerade Sonette, wenn man sich das nochmal auf der Zunge zergehen lässt, ist Sonette sind Kling- oder Klanggedichte, das heißt, die klingen auch ohne Musik. Da muss man vorsichtig sein, wie viel Musik muss man da noch draufgeben? Also wie gesagt, man braucht da eigentlich überhaupt keine Musik mehr draufzugeben.
Dieses Singspiel, wie Sie es genannt haben, basiert ja auf einer dramaturgischen Vorlage von Ulrich Vorrieb. Also wie viel ist da jetzt sozusagen auch, ich sag mal, hineingekommen? Es ist ja sehr viel der Konflikt zwischen, ich sage jetzt mal Konflikt, also die Freundschaft, die an einem Mann zerbricht zwischen Judith und Sibylla. Und dann letztendlich wieder, ich sag mal, ich will jetzt nicht sagen die Vergebung, das klingt so, aber Versöhnung. Gibt es da überhaupt historische sozusagen Momente oder ist das jetzt wirklich aus dem Dichtern entstanden?
Das ist eine sehr gute Frage. Also die Vorlage ist tatsächlich von Ulrich Vorrieb, die heißt Dichtung Liebe Tod. Und wenn man das mal nebeneinander liegt, also das Libretto von mir und die Dichtung von Ulrich Vorrieb, dann wird sie in einem Punkt erheblich sich verändern und unterscheiden. Und das ist die Gewichtung eben der Figur Judith Tank. Ich bin nach also der Lektüre, also ich habe gesagt, Ulrich, dein Stück ist dramaturgisch gut angelegt. Das ist der Moment quasi, dass die Schwester heiratet und die... Also sie selber diese himmlische Hochzeit eingeht, also die ganze Leichenpredigt, die uns ja auch überliefert ist, als zweites Dokument von ihr, über die himmlische Hochzeit, eine Abschnitt aus der Apokalypse des Johannes. Das ist der dramatische Konflikt, den er da sofort erspürt hat und den ich einfach auch, wo ich sagte, das kann ich nicht besser machen. Und der Unterschied zwischen den beiden Stücken ist tatsächlich die Gewichtung Judith Tank. Ich habe nach meiner ganzen Lektüre, ich habe wirklich, ich sag mal, alles gelesen, also was in diesen Ausgaben ist, also alles, was uns eigentlich zur Verfügung steht. Und alleine durch die Anzahl der Gedichte, die sich direkt an Judith Tank wenden und teilweise kodiert sich an Judith Tank richten, also als Galatee oder so, also da gibt es bestimmte Codenamen, die immer wieder auf sie zutreffen, ist das eine ganz wichtige Person. Also einfach quantitativ ist Judith Tank allgegenwärtig, hat man das Gefühl, in diesen beiden Ausgaben. Das haben wir tatsächlich anders gewichtet. Und das ist eigentlich der schmerzhafteste Verlust. Wenn man sich so dramaturgisch durchgeht, sieht man, also anfangs steht der Verlust der Mutter, dann kommt der Verlust von Johannes Schöner, also diesem Lehrer, vielleicht auch angehimmelten, angeschwärmten Lehrer. Dann kommt der Verlust von Freto und dann kommt der Verlust von ihrer Freundin Judith Tank, die dann doch also einen Mann heiratet und dann auch nach Stralsund geht, war ja damals eine Tagesreise zwischen Greifswald und Stralsund, die waren ja außer Welt. Und dann eben der Verlust ihres eigenen Lebens. Also das Ganze, was also an dem Abend passiert, ist die Abfolge von Verlusten. Und die Gewichtung, die wir also auf den, also der ich glaube, der schwerwiegendste Verlust, der für mich auch als Todesstoß eigentlich wirkt, ist der Verlust von Judith Tank.
Wenn ich so jetzt zuhöre, würde ich Sie jetzt, auch wenn Sie nicht Literaturwissenschaftlerin sind, ja fast als Sibylla Schwarz-Expertin bezeichnen, die Sie bestimmt auch sind. Wie ist denn da überhaupt zurzeit Forschungsstand in der Literaturwissenschaft, in der Germanistik? Wie ist die Wahrnehmung von Sibylla Schwarz?
Frage Deutungshoheit ist natürlich da eine ganz heiße Sache. Ich wusste nicht, also dass ich alleine mit der Frage, wer steckt hinter diese angebeteten Figur, petrarchistisches Sonett richtet sich ja immer von einem männlichen Subjekt an ein weibliches Subjekt, was man nicht kriegen kann, jetzt mal zu verkürzt. Das ist quasi der Regelsatz. Und Sibylla Schwarz, wenn die jetzt Sonette schreibt, schreibt sie das aus einer männlichen Perspektive, was sich an ein fiktives weibliches richtet, oder schreibt sie es aus einer weiblichen Perspektive, was sich an ein konkretes weibliches richtet? Das ist halt die Frage, die, glaube ich, in der Wissenschaft sehr umstritten ist und sehr viel diskutiert wird, gerade auch um die Homosexualität und so weiter und so fort. Auch von Samuel Gernach, dem man unterstellt, das klingt ja wie ein Vergehen, also dem man, den manchen sagen, er sei eben homosexuell gewesen und dem deshalb Sibylla Schwarz Homosexualität so nahe gewesen ist. Glaube ich nicht. Er war zweimal verheiratet, hat 12 Kinder gehabt. Als homosexueller Mann wird man, glaube ich, nicht unbedingt 12 Kinder in die Welt setzen. Aber egal. Dieser Diskurs ist also sehr heikel und sehr heiß und wird von den Germanisten der Universität Greifswald also auch sehr strikt und hinter verschlossenen Türen geführt. Wenn man da also nach einer Interpretation fragt, wer steht denn hinter dieser angebeteten Person, da also wird man mit strafenden Blicken angeguckt, wie man dazu nur kommt, so eine Frage zu stellen. Weil das also das alles Spekulation ist. Ja. Wenn man dann aber den amerikanischen Dozenten da vorbeilaufen sieht und sagt, sagen Sie mir doch mal, wer ist denn mit dem Donnerkeil gemeint? Dann sagt er natürlich einen auf den Kopf zu einer Judith Tank. Und dann zuckt der Deutsche zusammen in seinem wissenschaftlichen Elfenbeinturm eingegraben, glaubend und nach dem Motto, wie kann man nur so eine Behauptung aufstellen? Also da habe ich zum ersten Mal festgestellt, was wissenschaftlicher Elfenbeinturm ist, dem gar nichts daran gelegen ist, dass es in irgendeiner Form nach außen dringt, dass es irgendeine Form von Öffentlichkeit gibt, die damit mit so einer Figur auch was anfangen kann, die wirklich nur Fakten sammeln und die aber so hüten, ich bin Theatermensch, ich bin Lästermaul, also das sind für mich immer so Pfaffner und Fasold, die auf dem Nibelungenhort sitzen und also das Sibylla Schwarz Geheimnis hüten. Das ist so ein bisschen mein Eindruck, den ich habe. Entgegen aller Bemühungen, wir möchten natürlich Sibylla Schwarz an die Öffentlichkeit bringen.